ist, wie versorgt uns Gott? Wir werden eigentlich, wenn ich hier mir diesen Altar anschaue, wir sind überversorgt. Wirklich, überversorgt. Wir haben keine Krise, wir haben keine Not, wir haben unser Auskommen, manchmal weniger, manchmal mehr, aber wir haben Grund zum Danken. Erntedank ist also ein Versorgungswunder zu uns. Dieses Jahr so viel Äpfel, weil wir sie nicht nach Russland transportieren dürfen. Und Gemüse, das alles bleibt hier bei uns im Land, preis Gott. Bevor ich meine Botschaft bringe, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, einfach Gott danken für den Reichtum, den er uns gibt, möchte ich euch einladen für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, entdecke die Kraft Gottes. Am Freitag wird das Thema sein, Jesus macht alles neu. Und Samstag wird die Botschaft sein, erlebe Engelbesuche. Und ich betone, wir brauchen Engelbesuche. Viele Leute, die haben Dämonenbesuche. Bei denen klopft der Teufel oder da ist er bei denen zu Hause und spukt. Aber wir brauchen Engelbesuche. Was Gutes, was Positives, was Starkes. Und in meiner Bibel heißt es, und manche haben unwissend Engel beherbergt. Und darüber will ich sprechen. Dass du gar nicht mal darauf achten musst, plötzlich steht ein Engel vor dir. Und was sind die Engel? Wie sehen sie aus? Haben sie Flügel oder kommen sie in Jeans? Lass dich überraschen. Sind nur nebenbei. Also erlebe Engelbesuche, dass die Engel dienen und dich tragen. Und die letzte Arbeit, die Engel an uns tun werden, sie werden uns nach Hause tragen zum Vater im Himmel. Und die Engel werden die Ernte sammeln. Also Engeldienste sind wichtig. Also nur, nicht immer nur den Heiligen Geist, sondern auch Engeldienste. Preis Gott. Und ich lade dich herzlich ein. Kannst du das Licht noch einschalten? So, wann habe ich noch? Am Sonntag wird das Thema sein, vertraue Gott in allen Dingen deines Lebens. So, das wird die Botschaft sein. Gott versorgt uns. Meine Bibelstelle, die ich heute lesen möchte, ist Philipper 4, Vers 19. Da heißt es, mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Mein Gott wird euch allen Mangel abhelfen. Wir haben Mangelerscheinungen, sehr viele sogar. Weißt du, je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigend seine Wünsche stillen. So ist der Mensch, der will immer mehr haben, aber Gott will unseren Mangel, das, was wir brauchen, ausfüllen mit seinem Reichtum. Wer Gott dient, der wird von Gott gut versorgt, von Gott gut getragen. Wie heißt es im Psalm 23, mir wird nichts mangeln. So, wenn ich hier die Geschwister sehe, die das alles zusammengetragen haben und ich weiß, wo die herkommen und wieso, die sind nicht die Stärksten. Die sind nicht die Gesündesten, aber Gott hat Gnade geschenkt und einfach Tag für Tag, Stunde für Stunde Kraft gegeben, die Arbeit zu tun und die Kartoffeln aus der Erde rausbuddeln. Ich habe Lilo gefragt, weißt du, wie in Bayern Kartoffeln heißen? Erdäpfel. So, nicht nur die Äpfel von den Bäumen, sondern auch die Äpfel aus der Erde. Auch die müssen geholt werden, manchmal auf den Knien und mit der Hacke. So, er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Wir haben einen wunderbaren Gott, einen fürsorglichen Vater im Himmel, der unseren Mangel versucht abzustellen durch viele gute Taten und Mitwirkungen von vielen Menschen. Ich bin Gott dankbar für die Gemeinde, für die Menschen, die hier mitarbeiten und mitgearbeitet haben, als Billy da war. Weißt du, die Sache läuft. Du siehst nicht, was hinter den Kulissen alles so passiert. So die kleine Arbeiten, kleine Dienste, da was ausschalten, dort eine Lampe wechseln. Es sind alles Berufungen und Dienste. Gott kennt unsere Bedürfnisse. Gott weiß, wo der Schuh uns drückt. Ich will euren Mangel ausfüllen, sagt er. Du musst Gott nicht groß über deine Bedürfnisse informieren. Viele Christen, die bitteln und betteln. Gott weiß, was du bedarfst, noch ehe du bittest. Wir sollen uns viel mehr Gott loben und preisen, Danke sagen und ihn einfach anbeten. Und er wird uns geben, was wir bedürfen. Er kennt unsere Bedürfnisse schon von Ferne. Psalm 103, Vers 14. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Und er denkt daran, dass wir Staub sind. Er kennt uns. Gott weiß, wo du da irgendwo einen Schmerz hast, wo dir irgendwo was Not bereitet, wo du nicht drüber hinwegkommst. Er weiß deine Bedürfnisse und er sagt, ich will deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Deinen Mangel. Er weiß, wo du herkommst, was du kannst, was du nicht kannst. Er ist bestens über dich informiert. Du musst also nicht sagen, lieber Gott, du weißt, oh, am Herzen, an der Lunge, an der Galle, an der Leber. Verstehst du, die ganzen Innenorgane. Der Herr kennt dein Inneres viel besser als du selbst. Deine Gedanken kennt er schon von Ferne. So, Gott kennt alle deine Bedürfnisse. Er weiß, was du brauchst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Auch das gehört dazu. Als wir hier die Zeugnisse hörten, und mir ist aufgefallen, so viele Geschwister haben gedankt, dass Gott bei ihnen war, bei den Schwierigkeiten, in den Schwierigkeiten, in den Krankheiten, in den Nöten. Das ist, wie Gott unseren Mangel ausfüllt, dass Gott bei uns ist, uns begleitet und uns hilft, einfach und den Arm greift und sagt, komm, Johannes, jetzt geh mal. Jetzt machen wir weiter. So, er weiß, was du brauchst, wie deine Situation aussieht. Und Gott führt dich seinen auf rechter Straße um seines Namens willen. Halleluja, Gott macht alles recht. Gott lässt gerade in diesen schwierigen Situationen so Gegenkräfte in dir wach werden. Die arbeiten dann für uns, diese Gegenkräfte. Denn Gott ist bei uns, gerade wenn wir schwach sind, wenn wir krank sind, wenn wir nicht mehr können, auf alle vier krabbeln. Gott ist bei uns. Wenn Gegenwinde da sind, Stürme toben, er bringt uns immer weiter. Und mit jeder Krise, mit jeder Schwierigkeit bringt uns weiter. Gott ist der Versorger. Halleluja. Ich preise Gott und danke Gott, dass er mich versorgt. Und zwar im Mangel, in der Schwierigkeit, in der Krise, in den Problemen. Er versorgt uns. Von irgendwo geht ein Lichtlein auf und irgendwo öffnet sich eine Tür. Irgendwo ruft jemand an. Du, ich habe zu viel gekocht. Kannst du noch was gebrauchen? Verstehst du? Und du sagst, und genau das habe ich mir gewünscht. Danach, da habe ich den Geschmack irgendwo. Und plötzlich, das, was du dir gewünscht hast, tut er. In meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. So, je weniger du hast, desto mehr kann Gott dir geben. Er versorgt dich. Er weiß, was du jeden Tag brauchst. Wir beten im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute nicht für nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Er gibt uns immer für heute. Gott versorgt uns für heute. Und deshalb danke Gott, dass du heute hier sein kannst. Jemand hat dir gedankt, dass er hier sein kann und darf. Das ist auch ein Vorrecht, dass Gott uns Freudigkeit schenkt, hierher zu kommen, sein Wort zu hören. Gott versorgt dich für jeden Augenblick deines Lebens. Du musst nicht um dein Leben rennen und kämpfen und so weiter. Du wirst getragen von guten, wunderbaren Mächten. Preis Gott. Er versorgt dich. Verzweifle nicht, wenn genau das Gegenteil manchmal passiert. Weißt du, gerade durch die Schwierigkeiten wachsen die großen Kürbisse. Verstehst du? Du wunderst dich dann, wo kommt das alles her? Gerade durch, wo nichts wächst, wo nach nichts aussieht. Gerade das Gegenteil ist es, was uns am weitesten bringt und am meisten fördert. Gott hat alles in seine Hände und er versorgt dich. Deine Gefühle. Weißt du, du musst nicht auf deine Gefühle achten. Also weißt du, ich habe gesehen, wird was, wird nichts. Glaub, dass was wird, denn du hast es im Glauben getan. Du hast es dein Bestes gegeben, die Kartoffeln ausgesetzt, die Rüben ausgesetzt, den Samen ausgestreut und du weißt, Gott wird Wachstum und Gedeihen geben. Und deshalb, wenn wir das Möglichste getan haben, was ich kann, macht Gott das Übrige, was ich nicht kann. Das ist die Versorgung Gottes. Gott segnet all das, was von ihm ist und der Same ist von Gott. Und alles, was gewachsen ist in diesem Jahr, das hat Gott uns gegeben. Gott gibt den Samen. Weißt du, er gibt dir nicht die Kartoffeln und er gibt dir nicht die Möhrrüben, er gibt dir nicht das Kraut, er gibt dir nur den Samen für das Kraut. Aussehen musst du, begießen musst du, bejäten musst du das, aber er gibt uns den Samen. Und deshalb fang an, mit dem, was du hast, zu dienen und für Gott zu leben, für Gott zu arbeiten. Er hat uns versorgt. Und ich meine auch Sicherheit, dass wir beschützt sind, dass wir in so einer Welt leben wie jetzt hier Deutschland. Mir gefällt nicht alles, was in Deutschland passiert. Aber ich weiß, wir leben hier besser als irgendwo im Dschungel oder in der Wüste. Wir leben hier königlich, als manche Könige je gelebt haben. Deshalb können wir Gott dankbar sein für jeden Augenblick. Viele beten Gott um Dinge, die bereits er gegeben hat. Die müssen wir nur noch den Samen nehmen und in die Erde stecken und sagen, Vater, ich lege es in deine Hände. Hast du schon für Wasser und Brot gedankt? Verstehst du? Du brauchst nicht immer Wein und Apfelsaft oder was weiß ich was für Saft. Wasser und Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben Dinge, die Gott uns schon gegeben hat und wir sollen danken. Und Gott kann aus dem Wasser Wein machen, Freude bringen. Mit diesen Kleinigkeiten. Viele Leute haben verlernt, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Da muss ein Lottogewinn sein. Dann kann ich Halleluja schreien. Nein, freu dich über die Kleinigkeiten, über nette Worte, nette Gedanken. Gott hat uns im Angesicht der Feinde den Tisch gedeckt. Also das muss ich dieser Tage sagen, wenn ich so all das hier sehe. Gott hat sich um uns gekümmert, er hat uns nicht aufgegeben. Wenn Gott seine Hand, seinen Segen zurückgezogen hätte, hätten wir Klimakatastrophe. Würde nichts mehr wachsen. So, danke Gott für die tägliche Versorgung, dass du täglich aufstehen kannst. Es ist eine Gnade, dass du täglich aufstehen kannst, dass du nicht am Bett gefesselt bist oder sonst wo gefesselt bist. Danke Gott, dass du aufstehen kannst. Gott arbeitet für dich und wir leben von der Vorarbeit Gottes, von dem, was er uns gegeben hat. Eigentlich, ich komme mir so vor, ich lebe auf Kosten Gottes. Ich habe seine Scheckkarte und die PIN-Nummer von ihm und ich, wenn ich in Not bin, kann ich in seinem Namen Geld abheben. Oder was es auch immer ist, ich lebe auf Kosten des Herrn. Er füllt unsere Nöte durch sich selbst, durch seine Anwesenheit, durch seine Gegenwart, so dass wir nichts mangelt. Ich will über die Versorgung Gottes sprechen. Wenn Gott da ist, ist alles da. Ist alles perfekt, ist alles wunderbar, wenn Gott da ist. Wenn Gott aber fehlt, dann können wir alles haben und haben den größten Mangel. Wir können hier in Berlin, als ich vor 20 Jahren nach Berlin kam oder 26 Jahren nach Berlin kam, da stand in der Zeitung, eine Frau ist verhungert vor einem vollen Kühlschrank. Verstehst du? Sie hat alles gehabt, aber sie konnte nicht essen. Verstehst du? Verhungert vor einem vollen Kühlschrank. So, du kannst alles haben und kannst trotzdem vor einem vollen Kühlschrank verhungern. Vor einem gedeckten Tisch. Gott füllt unsere Nöte durch seine Gegenwart, durch seinen Geist. Selbst wenn wir in der Wüste sind, ich denke nur an die Israeliten, die arme Kerle, 2 Millionen Volk mindestens, gehen durch die Wüste und Gott versorgt sie 40 Jahre mit Engelsbrot, mit Manna und mit frischem Wasser. Also sie haben Manna und frisches Wasser bekommen, tagtäglich. Und sie mussten eines tun, nur rausgehen und immer aufsammeln. Und zwar täglich, nur am Sonntag nicht. So, wer Gott kennt und weiß, der weiß, es ist schon alles gegeben, ich muss nur mich ausstrecken, ich muss mein Bestes tun, ich muss sammeln und suchen und bitten, mach das oder mach jenes, jemand um Hilfe anrufen. Diese Tage ist mir so etwas Großes geworden, in der Predigt noch. Viele Menschen sind so stolz, um sich was schenken zu lassen. Sie geben das, die denken, ich muss es zurückgeben, ich kann das gar nicht annehmen. Lass dir was schenken, lass dich von Gott beschenken. Sei nicht so stolz, werde demütig und sagen, Herr, ich lasse mich beschenken. Und Gott wird nicht vom Himmel runtersteigen und dich beschenken, er wird einen Bauer zu dir schicken. Der sagt, du, ich habe irgendetwas noch übrig, kannst du das gebrauchen? Wir sind manchmal so stolz, dass wir nichts annehmen wollen. Nimm an, was Gott dir gibt. Gott dienen himmlische Heerscharen. Deshalb wird auch die Predigt am Samstag sein, Engelbesuche und Engeldienste. Und ich erlebe immer wieder Engeldienste, wie Gott plötzlich mir einen Engel an die Tür schickt. Ohne Flügel. Liebe Menschen. So, wenn Gott uns dient, profitieren wir. Seine Nähe erquickt uns. Entfernt er sich aber von unserem Leben, fangen wir zu hungern, obwohl wir alles haben. Wer Gott ablehnt, von ihm abrückt und so weiter, der fängt an zu darben, zu schmachten. Und selbst wenn er im Paradies leben würde, würde umkommen. Die Voraussetzung für den Segen Gottes sind 2 Dinge, die ich ganz schnell euch sagen möchte, ist Gehorsam und Glaube. Wenn du das tust, was ich dir sage, dann wird der Himmel sich öffnen, dann wird der Frühregen und der Spätregen kommen. Dann, wenn du mir gehorchst und tust, was ich dir sage, dann passieren herrliche Dinge, Segnungen Gottes. Glaube ist die Sprache des Herzens, der Liebe, der Seele, ist ich verstehe Gott, ich bejahe Gott, ich gebe Gott Recht. Ich nehme das, was Gott mir gibt, wie er mir gibt. Aber so ein Apfel ist so runzlig. Da ist vielleicht ein Wurm drin. Verstehst du, schneide es raus. Aber viele sind zu fein. Ja, ich sage euch, der Wurm weiß, wo ein guter Apfel ist. Der geht in keinen sauren Apfel. Der geht nur in süßen Apfel rein. Würmer kennen. Verstehst du, aber du sagst, nein, den möchte ich nicht. Das, was dem Wurm schmeckt, sollte auch dir schmecken. Sei nicht zu stolz. Den Apfel mag ich nicht. Weißt du, wir wollen was Perfektes haben. Aber nobody is perfect. Niemand ist vollkommen. Komm in die Gegenwart Gottes und du wirst merken, da lebt sich ganz anders. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Das war die Botschaft gestern, was die Gnade wirklich ist. Ich musste wieder ein bisschen herholen. Manche waren nicht da. Wer sich an Gott hält, Der ist nicht unterversorgt, sondern, ich muss es ehrlich sagen, überversorgt. Wer sich an Gott hält, und ich werde einen Beweis antreten, wer an Gott glaubt, lebt unwillkürlich ein anderes Leben. Mir wird nichts mangeln. Das sagt der David, der aus der Wüste kommt, der nicht alles hatte, der nur Schwierigkeiten hat am Anfang, der sehr viele Probleme mit seinem Leben hatte. Mir wird nichts mangeln. Wenn du Gott hast, du bist für alles dankbar, mit allem glücklich, für alles zufrieden, sagst, oh, das ist recht, ich muss nicht immer das und das haben. Ich kann auch mit wenig auskommen. Und wenn ich mal viel habe, dann kann ich abgeben, weiterleiten. So, wir leben in einer ganz anderen Welt. Wenn wir für Gott da sind, uns Gott öffnen, dann haben wir ein ganz anderes Weltbild, ganz anderes Verständnis von der ganzen Situation. Wir sind sensibel. Ich möchte ganz kurz über die Arche sprechen. Der Noah baute die Arche, hatte die Tür eingebaut, die große Tür, dass sogar die Elefanten da durchgehen konnten. Und Gott schloss diese Tür zu. Aber Noah hatte auch ein Fenster nach oben. Weißt du, diese Arche schwamm ein Jahr übers Wasser, ein Jahr kein Grünfutter, ein Jahr kein Salat, ein Jahr kein Gemüse. Und die haben kein Skorbut bekommen. Da sind die Zähne nicht ausgefallen oder dass sie gewackelt hätten. Weißt du, sie waren durch das Fenster von Gott versorgt, ein offenes Fenster zum Himmel. Was wäre ein Haus ohne Fenster? Nur bei den Schildbürgern kann das funktionieren. Noah hatte ein Fenster zu Gott. Und durch dieses Fenster hat Gott immer wieder reingeschaut. Lebt er noch? Ist er noch glücklich? Du musst vorstellen, die wollten gar nicht aus der Arche raus, als die Arche gelandet ist. Die haben sich Zeit gelassen. Die waren überversorgt von der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in der Arche. Philipper 4, Vers 19 nochmal. Mein Gott aber wird euch geben, durch Jesus Christus, alles, was ihr nötig habt. Ich betone das Wort nötig. Nicht, was du nicht nötig hast, sondern was du nötig hast. Überleg einmal, was hast du heute nötig? Wo ist die Not? Wo drückt dir der Schuh? Er wird euch geben, alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was ist in deinem Leben eine Not heute? Was bereitet dir Not? Was sagst, oh, ich hätte gerne. Und dann befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir die Not stillen und decken. Gott zeigt uns, was wir nötig haben, wenn wir ihn darum bitten und ihn fragen. Er weiß, wo wir uns vielleicht abgewirtschaftet haben oder zu leichtfertig waren oder leichtsinnig. Gott gibt, was wir nötig haben, nicht was wir nicht nötig haben. Denn das nimmt uns weg, was wir nicht nötig haben. Aber was wir nötig haben, das wird uns geben. So in der Arche waren sie wunderbar versorgt. Da musste Noah kein Tier notschlachten, steht es nicht in der Bibel, dass er notschlachten musste. Da gab es auch keine Fehlgeburten bei den Tieren. Wir müssen also Gott sagen, was uns fehlt. Und dann kommen wir in seine Gegenwart. Gott kennt unsere Not. Und wer Gott nachfolgt, der wird keinen Mangel haben. Vielleicht kriegst du eine ganz kleine Rente, aber dann versorgt Gott anders. Er versorgt, dass du dich günstig einkaufst, dass du Sonderangebote findest, die anderen übersehen das, merken das gar nicht, dass es die gibt. Verstehst? Gott versorgt dich auf andere Art und Weise, dass er Türen aufmacht, wo andere in der Sackgasse landen und nicht mehr weiter wissen. Gott war noch nie verlegen. Er hat noch nie versagt. Er gibt das, was du brauchst, was nötig ist. Geschwister, ich betone, was nötig ist. Wir möchten immer was ganz anderes haben. Nein, was du nötig hast. Gott weiß, was deine Schmerzen sind, was dein Stress ist. Gott weiß, was mit der Familie los ist. Dieses Chaos manchmal vielleicht oder Durcheinander. Gott weiß. Und darum ist es gut, dass wir ihm sagen, Herr, das ist nötig, das brauche ich dringend in der Familie, in meiner Persönlichkeit, in meinem Körper. Er weiß, was du in deinem Körper brauchst für Vitamine oder Medizin. Er will uns aus seiner Fülle beschenken. Dann werden wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Selbst guck mal diese Blumen hier, in diesen Farben. Kein Künstler kann so schön malen, wie Gott gemalt hat. Verstehst du, im Herbst ist der Wald rot. Im Frühling ist er grün und dann weiß und dann blüht alles die Herrlichkeit Gottes. Wir, die wiedergeboren sind, wir leben aus einer anderen Welt. Früher, als noch die DDR war und gab, Gott segne die Menschen, die von dort kommen, da war es früher, die haben immer Päckchen von drüben bekommen. Von drüben. Und so ist auch heute mit unserem Leben, wir werden von drüben versorgt. Weißt du, was drüben für uns ist? Der Himmel. Wir werden von drüben versorgt. Und ich weiß noch, wenn dann so ein Päckchen kam, egal auch wenn es primitiv eingepackt war, aber das war die ganze Familie, die wollte wissen, was ist da drin? Was kommt aus dem Westen? Von drüben. Wir werden aus dem Jenseits wunderbar versorgt, von Mächten Gottes getragen. Und das zwar bis ans Ende unseres Lebens. Wir werden beschenkt, wir müssen nichts bezahlen. Ich weiß nicht, die Geschwister, die hier Obst gebracht haben, was haben die dem lieben Gott bezahlt dafür, dass das Obst gewachsen ist? Das wuchs von selber. Wachstum und Gedeihen ist Gottes Sache und Gottes Werk, auch in unserem persönlichen Leben. Wenn wir nicht in der Gegenwart Gottes sind, dann haben wir Mangelerscheinungen. Und Gott will, dass wir einfach von drüben versorgt werden, durch das Fenster von oben. Ein offenes Fenster. Das ist nötig für deine Versorgung in deinem persönlichen Leben. Wir sollten als Kinder Gottes immer ein offenes Fenster nach oben haben. Guck mal, dass du ein Dachfenster hast. Dass du nach oben guckst. Da siehst du nicht die Menschen, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Autos, die Feinde und Widersacher und so weiter, die dir das Leben schwer machen. Du siehst nur die Sterne Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und das geschieht manchmal durch Gegensätze. Das ist Gnade. Gnade ist, das habe ich mir nicht vorgestellt. Gestern war die Botschaft, die mich beschäftigt hat, Gnade ist ein Skandal. Menschen, die nicht verdient haben, kriegen es dennoch. Menschen, die nicht wert sind, bekommen es dennoch. Das ist ein Skandal. Verbrecher werden begnadigt, kriegen eine Amnestie, können nach Hause gehen. Du hast kein Recht auf die Segnung Gottes. Und dennoch beschenkt er uns. Er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Gottes Segen funktioniert unlogisch. Wenn du das verstanden hast, dann hast du sehr viel verstanden heute Morgen. Gottes Segen funktioniert nicht so, wie ich mir ausrechne, ausmale oder mir vorstelle. Gottes handelt über Bitten und Verstehen. Der Elia, der muss an den Bach Krit gehen und sich dort verbergen. Er muss sich nur verstecken, er muss nur dort sein, wo Gott gesagt hat, dass es sein sollte. Und dann kamen die Raben und die Raben haben ihn wunderbar versorgt. Aber Herr, so ein Gefräß fresse ich nicht, was die Raben mir bringen. Verstehst du, das war vielleicht Kadaver. Das waren vielleicht nicht gerade die Schnitzel vom Ahab. Verstehst du, aber das esse ich nicht. Aber die Raben bringen, aber was anderes kriegst du nicht. Sei dankbar, was Gott dir serviert. Weißt du, der gute Hirte ist ein guter Wirt. Unser Heiland Jesus Christus ist ein guter Wirt. Er versorgt uns gut. Oder dann geht er zu der Witwe nach Sarepta, zwar der Könige 4. Diese Witwe ist in großer Not, hat Schulden. Und Herr, ich komme nicht weiter. Und vielleicht ist das auch unsere Situation, wenn wir haben kein feines Jahr gehabt. Manche von euch mussten durch große Nöte gehen. Aber Gott hat euch versorgt, so wie diese Witwe. Ich habe nichts. Aber dann sagt Gott, was hast du noch zu Hause? Was hast du noch zu Hause? Dieses Wenige, dieses Etwas will ich gebrauchen und multiplizieren. Und Geschwister, stellt euch vor, was da passiert ist. Dann kommt der Prophet und sagt, na fein, was hast du zu Hause? Ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl. Gut, jetzt gehst du zu den Nachbarn überall hin und verlangst leere Gefäße. Das ist nicht volle Gefäße, verlangst leere Gefäße und derer nicht wenige. Und das ist Glaube in Aktion, das ist, wie Gott einen segnet. Geh zu den Nachbarn, die genauso Probleme haben, die genau in der Dürre, in der Schwierigkeit, in der Not sind. Geh und sag, kannst du mir deinen leeren Krug geben, deine leere Tasse, dein leeres Gefäß, was es auch immer ist, und derer nicht wenige. Das ist also, was der Prophet ihr sagt. Und diese Frau fängt an zu sammeln, leere Gefäße. Verrückt. Verstehst? Was will man mit leeren Gefäßen anfangen? Aber das ist, wie Gott segnet. Gott segnet das Wenige und die leeren Gefäße und deren nicht weniger. Wenn ich mir dieses Bild hier vorstelle, ich weiß nicht, wie viele Gefäße sie eingesammelt hatte. 50. Und diese 50 wurden voll mit Öl. Hätte diese Frau 500 Gefäße eingesammelt, leere Gefäße, wären auch alle 500 leeren Gefäße voll geworden mit Öl. Was glaubst du, was für ein Bombengeschäft sie hätte machen können? Nach unserem Glauben wird's geschehen. Sammle leere Gefäße und derer nicht weniger. Gott sagt extra. Beschäftige dich mit Nöte anderer Menschen, die auch nichts haben, auch nichts sind, auch nichts können. Und in dem Moment, wo dann du anfängst, das Öl zu gießen, das Öl hört erst auf, wenn das letzte leere Gefäß kommt. Und wenn die Frau 5 Millionen leere Gefäße gehabt hätte, da wären meines Erachtens auch alle 500 oder 5 Millionen leere Gefäße voll. Die hätte jeden Scheich überholen können, dort aus Saudi-Arabien. So viel Öl hätte sie gehabt. Und Geschwister, es geschieht so, wie wir uns mit leeren Gefäßen abgeben. Leere Gefäße sind Probleme. Probleme, die wir vor anderen Leuten nehmen und einfach in die Kammer nehmen und beten. Mit Gott bereden. Für andere. Wenn du für andere betest, anderen dienst, anderen was gibst, wirst du was als Feedback bekommen. Wirst du beschenkt von dem allmächtigen Vater. Und dann kannst du verkauf das Öl und von dem Rest kannst du leben. Und zwar gut leben. Sie braucht ein Versorgungswunder. Gott versorgt Menschen. Wenn wir dann das tun, was er sagt. Ich denke nur, auch der Josef in Ägypten. Gott schickt manchmal Leute aufs Land. Dass sie irgendwann weit weg, wie in Herzfelde, da ein Grundstück kaufen. Warum auch immer. Damit sie dann versorgen. Wer weiß es, wozu wir dann solche Leute aufs Land weit weg brauchen. Und das ist schön, wenn Gott jemand so aufs Land schickt, nach Ägypten schickt. Dort ist der Josef, der wird vorbereitet. Die 7 fetten Jahre, da sammelt er fleißig, damit, wenn nachher die 7 mageren Jahre kommen, damit das Volk Gottes versorgt ist. Du weißt gar nicht, warum manchmal der eine da und dort hinzieht, dort und dort wohnt und dies und jenes anfängt oder nicht anfängt. Gottes Wege sind sonderbar. Er füllt deinen Mangel mit seinem Reichtum aus. So diese leeren Gefäße. Bevor immer eine Not kommt, hat Gott schon ein Versorgungswunder schon eingeplant. Gott versorgt nicht nur dich, sondern er versorgt deine ganze Familie, versorgt deine ganze Gemeinde. Das ist, wie Gott einen versorgt. Wenn er dich versorgt, dann hast du einen Überfluss, dann kannst du schenken und geben. Dann nimmst du es und gibst wieder weiter. Und je mehr du weitergibst, desto mehr kannst du nehmen. Geizhälse werden nicht gesegnet. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Für Mangel, Krankheit, Armut. Gott versorgt eine ganze Nation, wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott sagt. Ich denke nur, in Kana, schon beim Heiland fing das schon ganz gut an. Da geht der Wein ihnen aus. Verstehst? Aber Maria wusste, wie man ein Wunder erlebt. Meister, denen geht der Wein aus. Und dann sagt Jesus, und ist sehr barsch zu dieser Mutter, und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Und sie motzt nicht, rebelliert nicht, regt sich nicht auf. Sie geht zu den Knechten, was er euch sagt, das tut. Geschwister, so werden wir übernatürlich versorgt, wenn wir das tun, was er uns sagt. Heute redet Jesus nicht mehr mit uns, das macht der Heilige Geist. Was der Heilige Geist uns sagt, das sollten wir tun. Was die innere Stimme uns sagt, das sollten wir tun. Und dann werden wir Wunder erleben. Und sonst wäre die Hochzeit geplatzt. Stellen wir uns sowas vor. Die haben gerechnet, aber dass so viele Leute kommen, haben sie auch nicht gerechnet. Und dass sie so saufen, haben sie auch nicht gerechnet. Verstehst? Und jetzt hat den besten Wein hat der Herr Jesus fabriziert und ihnen gegeben. Einfach, weil sie gehorcht haben. Du kriegst von Gott, wenn du Gott dienst, immer das Allerbeste. Nicht nur das Gute, das ist zu wenig für Kinder Gottes. Kinder Gottes sind Könige und Priester. Sie kriegen das Allerbeste. Feinste Mehl, das beste Fleisch. Kinder Gottes werden anders versorgt als die Masse, die gewöhnliche Masse. Viele Christen haben keine Ahnung über die Versorgungsmethoden Gottes. Es fängt ganz klein an, was er euch sagt, das tut. Leere Gefäße, sammel so viel wie möglich. Und keiner wird dir widersprechen und sagen, nein, dir gebe ich kein leeres Gefäß. Die sind froh, dass diese leeren Gefäße weg sind, entsorgt. Aber die werden mit Öl gefüllt, ihr Lieben. Er segne dich, damit du ein Segen bist. Und je mehr du dienst anderen Leuten, desto mehr wird Gott dir dienen. Und ich denke nur an den Heiland selber. Da predigt er nonstop, predigt 3 Tage. Und dann hört er, dem knurrt der Magen und dem knurrt auch der Magen. Da denkt er, ich kann die Leute nicht nach Hause schicken, hungrig. Dann sagt er seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und weißt du, es ist interessant, diese Geschichte. Dann sagen sie, wir haben nur so und so viel Denare, wir können nicht kaufen. Wir können das gar nicht bezahlen für diese Menge, dafür 15.000 Leute das Futter kaufen. Das können wir nicht. Dann sagt er, doch, gebt ihnen. Und dann kommt der kleine Bub mit den 5 Brötchen und den 2 Fischen. Gottes Versorgungswunder. Wie versorgt Gott uns? Wie segnet Gott uns? Wie multipliziert er die Gaben, die wir haben? Da steckt ein Geheimnis drin. Dieser Junge gibt seine 5 Brötchen dem Heiland in seine Hände. Der Heiland bricht es und verteilt und Tausende werden satt und Körbe bleiben übrig. Alles, was durch Jesu Hände geht, das ist gesegnet. Das wird multipliziert. Das ist, was Leute satt macht und der Junge kommt nach Hause mit dem ganzen Korb. Mutti, schau her, was ich aus meinen Broten gemacht habe. Oder was der Heiland aus den Broten gemacht hat. Gott segnet uns, wenn wir uns von diesem Materiellen lösen und uns in die Hände Jesu geben. Jesus, nimm den Apfel, nimm den Rübe, nimm die Kartoffel, nimm das Mehl, nimm das, das geben wir dir, stellen wir dir zur Verfügung. Und glaubt ihr, Gott braucht Kartoffeln und Rüben und Karotten nicht. Aber er gibt dir dann wieder hundertfältig zurück. Er belohnt dich. Das ist, gib und es wird dir gegeben werden. Manche Leute, die jammern den ganzen Tag, wir wissen nicht, was wir vorsetzen können. Mein Kühlschrank ist leer. Dein Kühlschrank wird leer bleiben, wenn du nichts aus dem Kühlschrank rausholst und weitergibst. Den armen Menschen segnest. Ein Schritt in diese richtige Richtung, um gesegnet zu werden, um die Fenster des Himmels, dass sie geöffnet werden. Und das ist in Maleachi, da steht es drin. Und ich will die Fenster des Himmels öffnen, aber du musst etwas tun, den Zehnten in mein Haus bringen. Den Zehnten. Und da öffnet Gott die Fenster. Und da wird der Fresser ferngehalten, dieser Vielfraß, was bei dir alles auffrisst, das Finanzamt womöglich, verstehst du, oder der liebe Staat. Gott möge segnen den Staat. So für diese Fresse. Wir müssen nur auf Gott hören. Und dann haben wir ausgesorgt, ihr Lieben. Hören. Und sein Wort sagt uns klipp und klar, wie wir versorgt werden. Fang an, den Zehnten zu geben. Und dann wird dein Mangel aufhören. Wir müssen uns nur vom Heiligen Geist leiten lassen, das Richtige zu tun. Den Zehnten nicht über die ganze Welt verteilen, sondern da heißt es, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Die Gemeinde ist das Kornhaus heute Morgen. Und das andere, was du tust, sind Almosen. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Aber der Zehnte ist, wie Gott dich segnet. Und dann findest du plötzlich Zugang zu den verborgenen Schätzen Gottes, zu seinem ganzen Reichtum, zu seiner Fülle. Gib, und es wird dir gegeben. Durch unseren Gehorsam kommt der Segen zu uns. Mach ein Fenster nach oben, nur in deine Arche. Unser Gehorsam und unsere Hingabe löst eine Lawine der Fülle, der Herrlichkeit Gottes. Gib. Ihr beide könnt das Gemüse gar nicht essen, was bei euch im Garten wächst. Verstehst du? Das könnt ihr gar nicht verarbeiten. Aber ihr gebt und Gott lässt noch erst recht wachsen. Und erst noch üppiger. Da werden die Bäume bestäubt durch die Bienen, die schwirren nur um euer Häuschen rum. Ich weiß, um was es geht. Weißt du, als wir in Bayern wohnten oder lebten, mit meiner Familie, also meinen Eltern und mein Vater, nach dem Gottesdienst, mein Vater ist durchs Feld gegangen, hat immer so die Hände ausgestreckt und seinen Acker gesegnet. So die Kartoffeln und die Rüben und Weizen und alles, Klee, was alles dort gewachsen ist. Und sein Kraut und das alles wuchs und er war so stolz. Und der Bauer über uns, wir lebten am Hang, der Bauer über uns, der hat gejammert, sein Gras war dürr und sein Weizen ist nicht richtig gediehen und das, was er gepflanzt hat, ist nicht richtig gewachsen. Lange Zeit haben wir keine Erklärung dafür gehabt. Weißt du, der wohnte oben, aber der war ja so ein Spötter, leichtfertiger Mensch. Der hat gedüngt, Jauche ausgefahren und alles, was er da gemacht hat. Weißt du, der fleißige Düngt. Und das alles ist zu uns rübergeflossen. Und wir sind gesegnet worden. Ich sage euch ein Geheimnis. Wenn du Gott dienst und Gott dankst, auf ungewöhnliche Art und Weise kommt der Segen zu dir runter. Und meine Bibel sagt, dass die Gottlosen ein Segen sein sollen für die Gotteskinder. Die Gottlosen. Verstehst du, die werden versorgt. Der ganze Dünger, der kann noch so viel düngen. Und wir beten nur. Der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. Danke Gott. Sei einfältig. Weißt du, wir wollen alles kompliziert sein und alles verstehen und begreifen. Wie funktioniert das? Wir haben es erst begriffen, als wir weggezogen sind. Nicht so lange wir dort lebten. Wir haben es nicht kapiert, dass auf diese Art und Weise Gott seine Kinder segnet. Erst wenn du zu Hause bist bei Gott, wirst du erfahren. Gott hat seinen Segen verheißen. Wir müssen etwas tun. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Du sollst nicht schlafen und sagen, ja, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Äpfel wachsen von selber. Nein, du musst die Insekten vertreiben, die ganzen Fresser. Und du musst etwas tun, dass Gott auch die Dinge vertreibt und verscheucht in deinem Leben, von deinem Acker, von deinem Feld. Lies mal in 5. Mose, was dort alles heißt. Ich werde fernhalten, die Krankheiten. Wir könnten das alles gar nicht uns leisten, wenn Gott uns nicht Gnade schenken würde. Unser Horst hier, ich weiß noch, als er zu uns kam, da wurde der Magen ausoperiert, da wurde das ausoperiert und heute ist er 80. Das ist doch Gnade, dass er 80 werden konnte und immer noch das Feld bestellen kann und das uns noch hierher bringen kann. Es ist Gnade. Verstehst? Es ist Gnade. Wir leben ja von der Gnade Gottes, von seiner Fürsorge. Sich Regen bringt Segen. Das ist die andere Seite. Sich Regen bringt Segen. Gott hat uns für die Welt, für die Erde geschaffen, nicht für den Himmel. Ich bin nicht für den Himmel gemacht, ich bin für die Erde gemacht. Macht euch die Erde untertan. Gebraucht die Möglichkeiten, die ich euch gebe, sagt der Herr. Wir sollen hier in dieser Welt Gott repräsentieren und Gott darstellen, einfach dienen mit dem, was wir haben und auf den Segen Gottes uns verlassen und mit dem Segen Gottes rechnen. Als Gott den Menschen schuf, setzte er ihn in den Garten Eden. Und dort war 24 Stunden das Fenster zum Himmel offen. Abends kommt Gott, spaziert durch den Park, redet mit den Menschen. Und das ist das Geheimnis. Weißt du, dass Gott zu uns redet. Abends, die Arbeit ist getan, das Tagwerk ist vollbracht. Und Gott sagt, guck mal, was okay. Nein, ich habe nicht, es ging manches schief heute. Herr, ich habe manches nicht so vollbracht, wie ich hätte vollbringen wollen. Ich habe nicht geschafft. Und dann sagt der Herr, und das Übrige werde ich erledigen. Das Übrige werde ich erledigen. Ich habe ein E-Mail oder im Internet habe ich da eine Geschichte gesetzt und wurde vielfach verteilt und weiter vervielfältigt. Da wohnt ein alter Palästinenser in New York. Und sein Junge ist irgendwo in Paris. Und dann schreibt der Vater, Junge, wenn du da wärst, ich wäre so dankbar, ich möchte Kartoffeln pflanzen, aber ich bin zu schwach, das Feld umzugraben. Dann schickt der Sohn ein E-Mail und sagt, Papa, berühre das Feld nicht, dort habe ich etwas vergraben. Und das hat der Nachrichtendienst gehört und gleich ein paar Stunden später ist das ganze Haus umstellt von Polizei und so weiter. Und die graben Stück für Stück, Scholle für Scholle um. So, und aber nichts gefunden. Die haben danach Waffen oder sonst was gesucht. Das ist nichts gefunden. Und dann schreibt einen Tag später, fragt der Vater, na, und jetzt kannst du die Kartoffel pflanzen, das Feld ist umgegraben. Gottlose machen oft die Arbeit. Verstehst du, wir denken, ich muss extra von Paris dann nach New York fahren und das Feld bestellen für meinen Vater. Lass doch die anderen machen. Verstehen Sie Spaß? Gott hat sehr viel Humor. Gott hat sehr viel Humor. Wir sind für diese Erde gemacht. Und für den Himmel ist der Mensch, wie er jetzt ist, im Augenblick, ist er untauglich. Aber dadurch, dass er arbeitet im Schweiße seines Angesichts, dass die Frau mit Schmerzen Kinder bekommt und so weiter, einfach das Leben bewältigt und alles unter die Füße kriegt, da werden wir selig dabei. Glücklich. Und wenn du jemand anderen glücklich machen kannst, wirst du selbst am allermeisten gesegnet. Das ist das Geheimnis des Segens. Gott kann diese Erde erst richtig segnen, wenn der Mensch es anfängt, sich einzusetzen für diese Welt, für die Arbeit, die ihm anvertraut worden ist. Und Gott sagt, was hast du daraus gemacht? Ich habe dir das wunderbare Feld gegeben. Was hast du aus dem Acker gemacht? So, die da glauben, werden anders leben, anders sich benehmen. Sie wissen, Gott hat mir Autorität gegeben, macht euch die Erde untertan. Wenn du nichts tust, Unkraut wird wachsen. Und das wächst von selbst. Da brauchst du nicht beten und nicht singen, gar nichts. Das Unkraut wächst von selbst. Aber wir wollen ja Kulturpflanzen bekommen. Wir wollen was ernten. Fang an, Gott zu fragen, was soll ich tun? Was soll ich anbauen? Und bau nicht für dich an, sondern bau für die anderen an. Denk an diesen Kornbauer. Der hat große Ernte gehabt und war stolz. Ach, ich bin gesegnet. Schön, dass du gesegnet bist. Aber du wirst vielleicht den Segen nicht behalten, wenn du falsche Prioritäten in deinem Leben setzt. Oh, Gott hat mich so gesegnet. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde die Scheunen abreißen und neue Scheunen bauen. Und dann werde ich sagen, und nun, liebe Seele, hab Frieden für viele Jahre. Und dann sagt der Herr Jesus im Gleichnis, und heute Nacht wird man deine Seele fordern, und wem wird das gehören, was du vorbereitet hast? Deine ganze Ernte. Weißt du, denk an Gott, denk an die anderen, und dann erst zuletzt an dich selber. Für dich bleibt so viel übrig, wie bei diesem Jungen, der hat den ganzen Korb mit nach Hause geschleppt. Gott hat dir gegeben. Und solange du auf Gott hörst, geht's dir gut. So wie die Kinder Israel, solange sie auf den Herrn in der Wüste hörten und auf Gott achteten, ging es ihnen blendend, waren sie wunderbar versorgt. Sie hatten von allem genug. Im Paradies, Adam und Eva, sie hatten dort Gesundheit, sie hatten dort Kraft, sie hatten dort Stärke, sie hatten dort Erfolg. Und ja, es war wunderbar, Ideen. Da gaben sie jedem Tierchen einen Namen, und zwar einen persönlichen Namen. Mit Namen hatte sie gerufen, und die kamen. Weißt du, da lebten sie problemlos aus der Fülle Gottes heraus. Dort im Paradies lebten sie ein übernatürliches Leben, obwohl er den Garten pflanzen und bebauen und pflegen musste. Glaub doch nicht, dass im Paradies er geschlafen hat. Paradies ist nicht Schlaraffenland. Im Paradies wurde gearbeitet. Und Gott will, dass dein Gärtlein ein Stück Paradies auf Erden ist. Und in dem Moment, wo der Mensch ungehorsam wurde, das war der schwärzeste Tag in ihrem Leben, der Menschheitsgeschichte überhaupt, da verschloss sich der Himmel. Finsternis bedeckte die Erde. Da gab es keine Verbindung nach oben, gab es keine Geistesleitung. Und wir brauchen die Geistesleitung. Und ich will den Himmel öffnen und Segen herabschütten. Weißt du, ein anderes Leben. Die Geistesleitung, das ist etwas, was wir brauchen, auch wenn wir noch so klug und so gebildet sind. Das lernst du nicht in der Schule, das kannst du nicht auf der Uni studieren. Die Geistesleitung ist ein Geschenk des Himmels. So, sie waren in direktem Kontakt mit Gott, auch Noah in der Arche, im direkten Kontakt mit Gott. Aber wie geht's jetzt weiter? Vater, wie geht's jetzt weiter? Und er war abhängig von den Segnungen Gottes, vom Schutz Gottes, vom Führen Gottes, vom Tragen Gottes. Es ist wunderbar, von Gott versorgt zu werden, von Gott getragen zu werden und dann nicht im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen, sondern, weißt du, dann arbeitest du mit Freude, kommst nach Hause, dann weißt du, was du getan hast. Das ist immer schön, wenn man nach Hause kommt und weiß, das habe ich heute getan. Viele Leute wissen heute nicht mehr, was sie getan haben. Weißt du, kommen sie nach Hause, ihre Arbeit sehen sie nicht. Aber man nennt der Tagwerk, was du an einem Tag geschafft hast. Dein Tagwerk. Und Gott gibt dir so viel Kraft, dass du jeden Tag bewältigst. Dein tägliches Brot bekommst du und dein Tagwerk, dass du deine Probleme löst nach seiner Anleitung. Vielfach, wenn wir Dinge tun, wir sind so ungeschickt. So unpraktisch. Das ist der Mensch von Haus aus. Der hat keine Ahnung, der hat alles Wissen verloren durch den Sündenfall. Oder verschüttet. Und da kannst du Gott fragen, Herr, wie geht's jetzt weiter? Was soll ich jetzt machen? Was mache ich? Und da kriegst du Ideen und Einfälle. Und das ist, wie die Fenster des Himmels geöffnet werden. Dass du Ideen und Einfälle bekommst. Was du anpflanzen sollst. Und wie du es ernten sollst. Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ich möchte Gott groß machen heute an diesem Erntedanktag. Gott ist es, aus dem wir leben. Nicht nur die Naturkräfte. Gott. Aber wenn du nicht mit Gott zusammen bist, dann arbeitet die ganze Natur, die ganze Schöpfung gegen dich. Dann kommen die ganzen Ungeziefer, die Pestizide, die ganzen Seuchen, eine Überflutung, ein Erdrutsch und das ist schon alles weg, was du aufgebaut hast. Der Mensch ohne Gott wird immer ärmer, immer dümmer, immer aggressiver. Weißt du, immer gieriger. Aber danke Gott, dass er dich leitet. Gib's ab und da kommt was Neues wieder. Da kommen nicht immer die Räuber und die Feinde. Und weißt du, das Interessante ist, die Feinde kommen immer zur Erntezeit. Die meisten Kriege sind immer im Herbst ausgebrochen. In der Erntezeit, wo was zu holen war. Der Teufel kommt immer dann, wo was zu holen gibt. Deine Widersacher kommen immer dann, wenn was zu holen gibt. Alle Kriege der Geschichte im Großen und Ganzen waren immer Herbst. Immer wenn die Ernte war. So. Und der Herr sagt, ich will die Widersacher von dir fernhalten. Oder dich so stark machen, dass du die ganzen Feinden zum Teufel jagst. Sag's weg mit euch. Das ist meine Ernte. Tastet meine Ernte nicht an. Wir sollen über unsere Ernte wachen. Wachen, dass das nicht für die Diebe, sondern für die Leute, denen ich geben möchte. Wir haben eine Bestimmung. Gott hat uns gegeben und wir sind in Verantwortung zu Gott, damit wir die Sache richtig einteilen, richtig weitergeben. Und deshalb fangen wir den Zehnten an. Ich will einfach nur Mut machen. Mir geht es nicht heute Morgen ums Geld. Auch wenn wir am ersten immer meistens unseren Zehnten zusammentragen. Nein, mir geht es, dass du ein offenes Fenster zum Himmel hast. Und weißt, ich bin von dem Segen Gottes abhängig. Und zwar voll und ganz. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle Arbeiter umsonst. Wo der Herr das Haus nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst, steht in der Bibel. Nur hat er alles in der Arche, was er brauchte, weil das Fenster offen war. Frische Luft, frisches Wasser. Der hatte alles, was er brauchte. Von oben kam das. Alles, was er brauchte. Die Tiere hatten Nahrung oder Futter. Solange er das Fenster offen hatte und das war offen, ist er versorgt worden. Bruder und Schwester, wenn wir in unser Fenster nach oben offen haben und immer beten, mit Gott reden, Gott loben und preisen, Gott besingen, dann sind wir die glücklichsten Menschen auf Erden. Das offene Fenster, hier kam alles, was er brauchte. Weißt du, er braucht nicht frisches Gemüse. Das Gemüse war immer frisch. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist ein Schöpfungswunder. Bei Gott sind Wunder kein Problem. Weißt du, dort ist er nicht erfroren, nicht erstickt, nicht verdurstet. Das offene Fenster, das war seine Rettung. Und auch für uns, ihr Lieben, das offene Fenster nach oben ist unsere Rettung, Tag und Nacht. Über das Fenster wurde Noah alles gegeben, ein Jahr lang. Übernatürlich ist er versorgt worden, dadurch auch die Tiere. Und durch das Fenster hat er den ganzen Mist rausgeworfen. Da bin ich überzeugt. Entsorgt. Weißt du, das Fenster ist so wichtig, dass du auch den ganzen Mist, was dich belastet und bedrückt, zum Fenster rausschmeißen kannst. Und es geht dann nachher in die Sintflut unter irgendwo. Niemand in der Arche wurde krank, weder Mensch noch Vieh. Keiner musste notgeschlachtet werden von den Tieren. Gott sorgte für die Gesundheit, weil das Fenster offen war. Gott sorgt für deine und meine und unsere Gesundheit, für deine und meine Kraft, wenn das Fenster offen ist. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und die fahren auf wie Adler, springen hoch. Die sehen die Verheißung Gottes, die Sterne, also es funktioniert noch. Das Universum ist noch da. Das ist ein Beispiel der Fürsorge Gottes in der Arche. Weißt du, das ist interessant, da sind auch keine Kinder geboren in der Arche. Da waren ja nur uns seine Söhne und seine Frauen und Schwiegertöchter. Aber weißt du, Gott sorgt auch für Geburtenkontrolle in der Arche. Da wurde für alles gesorgt. Wenn du in der Hand Gottes bist, bist du mit allem bestens versorgt. Und mir geht es um die Fürsorge Gottes heute Morgen. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Viele, die Gott gehorchen, die wissen, ja, der Herr sorgt für mich. Und zwar, er gibt immer im richtigen Moment das Richtige. Das richtige Wort, die richtigen Gedanken, die richtigen Mittel. Und weißt du, die Herrlichkeit Gottes war so da. Also ich frage, was die dort in der Arche gemacht haben. Die wollen gar nicht raus. Nach Wochen lassen sie den Raben raus und dann, der Rabe kommt nicht mehr zurück, dann warten sie nochmals. Die bleiben in der Arche. Und die sind durchs Fenster ausgestiegen, nicht mehr durch die Tür. Gott verschloss die Tür. Und was Gott einmal zugemacht hat, ist zu. Versuch nicht aufzubrechen, das wirst du nicht schaffen. Durchs Fenster ist der Noah ausgestiegen. Lies mal die Bibel. Schau diese Geschichte dir an. Betrachte es. Sie hatten Freude an Gott. Das ist dieses offene Fenster, was einem gibt. Freude am Herrn. Da willst du gar nicht woanders. Du bist so vergnügt. Du spielst Halma mit deiner Familie und freust dich und bist dankbar, dass der Herr gut ist. Erst als die Arche aufsetzte, überlegten sie, soll man raussteigen oder soll man nicht. In der Arche hatten sie keine Angst, keine Sorge, keine Panik, keinen Stress, keinen Ärger, keinen Zweifel, keine Langeweile. Und die hatten keinen Satellitenfernseher. Verstehst? Und trotzdem haben sie sich gut vergnügt in der Arche. Da gab es keine Probleme, keinen Mangel. Das offene Fenster. Bruder und Schwester, sorg dafür, dass du ein offenes Fenster nach oben hast. Ein Fenster zu Gott. Und solange das Fenster zum Himmel offen ist, gibt es für die Dämonen keinen Einstieg, keinen Raum. Weißt du, da ist kein Streit in der Arche. Kein Mord und Totschlag. Weißt du, die haben sich lieb in der Arche, weil das Fenster offen ist. Das Fenster sorgt für eine gute Atmosphäre, geistliche Atmosphäre, liebevolle Atmosphäre. Hier war der Himmel in der Arche. Das ist der Segen der Gnade Gottes, wenn man ein Fenster nach oben hat. Da ist alles in Ordnung, da fehlt es an nichts. Da hast du deine Lust am Herrn und vergnügst dich und sagst, wunderbar. Und da beißen sich die Tiere nicht gegenseitig. Schau mal, vor Löwe und Lamm. Und da gab's, der Löwe hätte schon Appetit gehabt auf das Lämmchen. Aber nein, Gott hat es so gefügt und so gemacht, dass sie sich einander vertragen haben. Messianische Zeit ist das, was in der Arche passierte. Löwe und Lamm liegen nebeneinander. Und Noah kann das kuscheln und sagen, wunderbar, die vertragen sich. Wenn das Fenster offen ist, dann verträgt sich die Familie. Auch wenn sie noch so widersprüchlich ist. Auch wenn sie noch so gegensätzlich ist. Weißt du, da vertragt sich Mann und Frau. Da vertragen sich Geschwister in der Gemeinde, wenn das Fenster nach oben offen ist. Aber weh, wenn das Fenster die Klappe zugeht, dann ist die Hölle los. Dann ist die Hölle los. Und sie hatten den Beistand Gottes, Gottes Aufmerksamkeit. Sie wussten, der Herr wacht über die Seinen. Sie hatten das Wohlwollen Gottes über ihr Leben. Der aufgeklärte Mensch versteht das alles nicht. Wie funktioniert das? Das kann ich auch niemand erklären. Auch wenn ich Theologie studiert habe. Ich kann dir nicht erklären, wie das funktioniert. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Das ist ein Geheimnis. Du musst nur das Fenster offen haben. Morgens, wenn du aufstehst, sagst guten Morgen, Vater. Und dann abends, wenn du wieder einschlafen willst und schlafen willst, dann gute Nacht, Herr Jesus. Der Himmel, das ist der Lebensentwurf Gottes für uns, wie er uns entworfen hat. Für das hat er uns bestimmt. Aber wir müssen jetzt lernen, mit dem offenen Fenster zu leben. Dass wir nicht nur träumen von der Herrlichkeit Gottes, sondern wir erleben buchstäblich die Herrlichkeit Gottes. In der Gegenwart Gottes lebt man ein aufgeräumtes Leben. Nicht kreuz und quer, ein Chaos. Gott ist kein Chaot. Ein aufgeräumtes Leben. Dieser offene Himmel übersteigt unsere ganze Vorstellungskraft. Weißt du, ich vermag plötzlich alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich krieg neue Kraft. Wenn du den offenen Himmel siehst, kannst du alles verkraften. Auch das Schwierige, auch Misserfolge, wenn das Fenster offen ist. Als Stephanus gesteinigt wurde, Apostelgeschichte 7, 54, Vers 54, weißt du, so eine Grenzsituation, die Steine fliegen auf ihn zu und er macht die Augen auf, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Und dann plötzlich strahlt sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Engelbesuche wird mein Thema sein. Verstehst du? Er strahlt wie ein Engel. Und die Pharisäer können es nicht verkraften. Sein Grinsen, sein Lächeln, das Freundliche. Danke, Herr, danke, Herr. Trotz der Schwierigkeiten preist er Gott und ist wie ein Engel. Ein ganz neues Programm läuft plötzlich in seinem Leben ab. Er sieht das offene Fenster dort, den Himmel offen. Und Jesus sieht er zu Rechten der Majestät Gottes. Weißt du, da lösen sich alle Konflikte und alle Krisen total anders. Nicht auf menschliche Art und Weise. Wer den offenen Himmel hat, der lässt sich nicht mehr von anderen einreden und von anderen bestimmen und sich manipulieren, sich was vormachen und täuschen. Weißt du, wenn du den Himmel offen hast, dann weißt du, Jesus ist dort, mein Fürsprecher, mein Freund. Weißt du, und dann siehst du diese Dinge nicht mehr. Ach komm, diese Erdäpfel. Weißt du, plötzlich hast du eine ganz andere Meinung, ganz andere Ansicht. Weißt du, der offene Himmel ist Ausweg aus der Sackgasse, Ausweg aus der Verzweiflung, der Resignation. Du magst Schwierigkeiten haben und wir haben alle Schwierigkeiten. Wer keine Schwierigkeiten hat, der darf aufstehen und nach Hause gehen. Wir haben alle Nöte. Aber, weißt du, mitten in der Not erleben wir den offenen Himmel. Als der junge Jakob, als es ihm am dreckigsten ging, als er ein Versager war, ein Betrüger war, den alten Vater ausgetrickst hat und seinen Bruder Esau betrogen hat nach Strich und Faden und ihm die Erstgeburt abgeluchst hat, liegt er nachts da bei Bethel irgendwo auf dem Blachfeld, liegt er da und plötzlich, weißt du, was er sieht? Die Leiter Gottes und die Engel Gottes steigen auf und nieder, den offenen Himmel. Das ist das Erlebnis, was wir brauchen, damit wir versorgt sind für den Rest unseres Lebens. Denn die nächsten 20 Jahre, das waren Hundejahre für Jakob. Von seinem Schwiegervater betrogen. Verstehst? Wacht er morgens in der Hochzeitsnacht auf, liegt eine andere Frau im Bett. Die Lea, die er gar nicht haben wollte. Er wollte ja die Rahel haben. Verstehst? Er wurde betrogen. Und dann um sein Erbe und sein Geld und sein Dienst, Entschädigung, er wurde betrogen. Aber wenn er diese Stunde nicht gehabt hätte dort in Bethel, diese Nachtstunde, wo er den Himmel offen sah, hätte das alles nicht überlebt. Wir brauchen, ihr Lieben, den offenen Himmel, die Himmelsleiter, wo die Engel Gottes auf und niedergehen, wo die Herrlichkeit Gottes da ist. Und Gott sagt zu ihm, Jakob, ich segne dich. Ich bin bei dir, wo du hingehst, egal was passiert, ich bin bei dir. Und auch hier passiert etwas, dann, das hat mit dem Zehnten zu tun. Dann sagte, lieber Gott, wenn das alles wahr ist, wenn das alles passiert, was du mir gesagt hast soeben, mit dieser Himmelsleiter, ich werde dir den Zehnten bringen. Und als er zurückkam, hat er dem Herrn ein Haus gebaut. Hier werde ich ein Haus bauen, Bethel. Das Fenster des Himmels war das, was Jakob durchgetragen hat. Immer wenn es nichts mehr ging, oh, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Als er dann zu seinem Bruder entgegentrat, der hätte seinem Bruder ganz anders entgegentreten. Der hätte nicht so viel Zirkus machen müssen, sich nicht so viel aufregen müssen, da dem Geschenke geben, nochmals eine Geschenkladung schicken. Hätte sich alles ersparen können. Wenn der Himmel offen ist, musst du nicht Geschenke verteilen und jemanden beschwichtigen. Weißt du, der Himmel war offen. Und als er die Gunst Gottes erlebte, dort in Peniel, auf seinen Knien ringend, hat sich der Himmel geöffnet. Und sein Bruder Esau war wie verwandelt, kommt auf ihn zu und sagt, Brüderchen, wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Was machen deine Kinder? Wie geht's deiner Familie? Hätte das nur geglaubt, was er dort gesehen hat. Der Himmel, Engel Gottes gehen auf und ab. Der Herr streitet für uns. Wer kann gegen uns sein, Brüder und Schwestern? Weißt du, da die ganzen Beschwichtigungen hätte sich alles sparen können. Du kannst deine ganze Aufregung sparen, wenn du weißt, ich habe einen offenen Himmel. Die ganzen Arztbesuche, die ganzen Rechtsanwaltsbesuche, die ganzen Gerichtsverfahren. Da kannst du ruhig hingehen und wissen, der Herr ist bei mir. Sein Stab und Stecken trösten mich, Psalm 23 wieder. Malachi 3, Vers 10 nochmals mit den Fenstern. Ich will die Fenster des Himmels öffnen und den Segen herabschütten. Nicht nur ein Fenster, weißt du, Gott will alle Fenster aufmachen. Schaufenster. Als ich das gelesen habe, weißt du, wir in einer Werkzeugausgabe, in einer Firma, weißt du, die Werkzeugausgabe, das Fenster, da musst du hinkommen und dein Zettelchen zeigen und sagen, das brauche ich und da wird dir rübergereicht. Und so ist es bei Gott. Gott will dir auf verschiedenste Art und Weise dienen, aber du musst gehorsam sein. Du musst das tun, was er sagt. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Nicht der ist weise, der viel weiß, sondern der Gott kennt und Gott gehorcht. Nicht der ist reich, der viel hat, sondern der, bei dem Gott sein ganzer Reichtum ist, sein ganzer Schatz ist, sein Vermögen ist. Herr, ich habe nur dich, ich habe sonst gar nichts. Verstehst du, wenn das deine Lebensphilosophie ist, ich habe nur dich, dann bist du reich. Reicher als jeder Millionär und Milliardär auf diesem Planeten. Da kann sich Bill Gates verstecken. Du bist der Gesegnete Gottes. Nicht der ist stark, der viel kann, sondern für den Gott arbeitet. Wenn der Himmel offen ist, dann fallen die Mauern Jerichos ohne Raketen und Bomben und was weiß ich, die fallen von selbst. Du musst nur 7-mal um die Stadt marschieren. Da werden die Riesen mit einem Steinchen umgelegt. Wenn der Himmel offen ist über dein Leben, dann schaffst du das Unmögliche. Und der Teufel möchte verhindern, dass das Fenster geschlossen wird, das Fenster zu Gott. Da kommen zum Daniel die Leute da, die seine Widersacher und Feinde. Kaiser, gib ein Gesetz, dass man niemand anderen bitten sollte als nur dich, mal für 30 Tage. Du siehst, in 30 Tagen kann viel passieren. Aber unser lieber Bruder Daniel, was macht er? Macht sein Fenster auf. Oh Gott, ich preise dich. Jerusalem sei gesegnet, du Stadt Gottes. Vergesse ich dein, soll mir die Zunge antrocknen im Mund. Und er preist Gott und betet Gott an. Und weißt du, was mit Daniel passiert ist? Er hat ungewöhnliches Wissen, ungewöhnliche Erkenntnis, ungewöhnliche Salbung, einen ungewöhnlichen Geist in sich und überdauert alle Königreiche, weil er ein offenes Fenster hat. Hab in deinem Leben, deinem Beruf, in dem, was du machst, ein offenes Fenster zu Gott. Weißt du, und du bist plötzlich in eine andere Welt versetzt. Lebst ein anderes Leben, sprichst eine andere Sprache, schöpfst aus anderen Reserven. Gott will dich versorgen. Wer ein offenes Fenster hat, weißt du, was der dann hat? Der sitzt schon an himmlischen Örtern, der hört Engelgesang, Halleluja. Die singen da in höchsten Tönen, unterem Chor und oberem Chor. Da wird gejubelt und gejaucht. Heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth. Und da vergisst du den ganzen Schmutz, die ganzen Ärgernisse, die ganzen Widerwärtigkeiten. Da vergisst du, wenn du mal Engel hörst, musst doch gar nicht sehen, nur hören. Diese Seraphim und Cherubim und wie sie alle heißen, diese göttlichen Engel. Epheser 2, Vers 6, da sitzt du in himmlischer Örter. Stephanus sieht den Himmel offen, dann kann er sterben mit Freuden und sein Angesicht strahlt und sagt, komm, rutsch mir alle Pucken runter. Ich gehe nach Hause zu meinem Vater im Himmel, zu meinem Jesus. Dann stört dich die Welt nicht mehr, die Schwierigkeit. Plötzlich siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Du siehst die Lösung Gottes. Der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. So heißt es in einem Lied. Du siehst den Himmel offen. Beim Elia, dort auf dem Karmel, da müssen die Baalspriester schreien. Baal, 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 Baal. Ritzen sich und Blut spritzt. Weißt du, wenn du weißt, der Himmel ist offen, musst gar nicht schreien. Musst gar nicht so viel Krach machen. Musst gar nicht so in Ekstase dich versetzen. Da kannst du ganz ruhig bleiben. Elia hat ein Gebet gesprochen von 53 Worten und Feuer fiel vom Himmel, weil das Fenster offen war. Da musst du nicht so ein Theater machen wie die Baalspriester. Der Himmel ist offen. Das ist das Schöne dabei. Brauchst du keine Zeremonien, keine Gewalt, keine Klimmzüge, religiöse Klimmzüge. Weißt du, aber wenn der Himmel zu ist, da wächst nicht mal ein Grashalm. Wenn der Himmel zu ist, da wächst gar nichts. Nochmals Malachi 3, Vers 10. Gott sagt, ich würde den Himmel öffnen, wenn mein Volk das tun würde, was ich ihm in den Geboten habe, den Zehnten in mein Haus bringen. Ich habe ganz bewusst gesagt, es geht mir nicht ums Geld heute Morgen. Mir geht es einfach um ein Prinzip in unserem Leben. Der Zehnte und die Erstgeburt gehört dem Herrn. Gott will den Zehntel deines Lebens, von deinem Geld, von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deiner Hingabe, den Zehntel. Und damit beginnt der Wandel in einem offenen Himmel. Unter einem offenen Himmel, bring den Zehnten. Dann hörst du auf zu jammern. Der Zehnte ist der Schlüssel, um den Himmel aufzuschließen. Ich will die Fenster, nicht nur ein Fenster, sondern die, Plural, die Fenster öffnen. Der Zehnte, das ist, was Gott plötzlich sagt. Weißt du, der gibt etwas von sich, der arme Kerl, der hat selber nichts. Aber der tut es, aus Liebe zu mir. Nicht, weil er muss, er tut es von Herzen. Und wenn Leute kommen, solche Schlaumeier, im Internet gibt es einen ganzen Pack davon. Weißt du, die kommen und sagen, Zehnten, das ist gesetzlich, das ist nicht biblisch, ist alttestamentlich. Nein, Da gab es noch kein Gesetz, hat Abraham den Zehnten gebracht. Und wenn du die Offenbarung liest, du wirst auch sehen, der Zehnte, dort kommen die Erstgeborenen und so weiter. Da ist der Zehnte. Sogar im Paradies war der Zehnte da. Du kannst von allen Bäumen essen, aber die zwei Bäumchen, die taste nicht an. Das war der Zehnte. Das ist ein roter Faden. Hat nichts mit Gesetz zu tun. Wenn du den Zehnten gibst, da steigen die Teufel aus, sie fliehen. Und so weiter. Sie müssen sogar dein Geld dir zurückgeben. Dein Acker umflügen. Verstehst du? Die müssen dir dienen. Mit dem Zehnten beteiligst du Gott an deine Finanzen. Und Gott übernimmt deine finanzielle Versorgung. Und bei uns steht und fällt alles mit dem Geld. Wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, wenn du den Strom nicht bezahlen kannst, wenn du dies und jenes nicht bezahlen kannst, das steht alles damit. Verstehst du? Und Gott will unser Versorger sein. Der Zehnte, das ist das Ausgabefenster, dieser Schalter, wo die Theke, wo was rübergereicht wird. Du kommst und gibst und Gott gibt dir zurück. Das ist die Schnittstelle des Himmels. Der Zehnte. Fang an. Weißt du, es ist nicht einfach, wenn du nur 100 Euro hast und 10 Euro dem Herrn gibst. Es ist schwer, aber ich sage dir eins, du wirst mit der Zeit Wunder über Wunder erleben. Und ich könnte sagen, Leute, wer das schon erlebt hat, steht bitte auf. Aber ich will keine Shows machen. Das ist etwas vom Herzen, hat das mit dem Herzen was zu tun. Wenn du Gott gibst, segnet dich Gott über Bitten und Verstehen. Weißt du, wir machen einen Tausch in unserem Leben. Wir geben Gott ein Zehntel und Gott gibt uns seine Herrlichkeit, versorgt uns. Kümmert sich um uns, beschützt uns, hält uns am Leben, dass ich noch arbeiten kann, gibt mir Kraft. Malachi 3,10, es öffnet die Fenster des Himmels, wenn wir treu sind. Bringt den Zehnten in das Vorratshaus Gottes, damit Nahrung in meinem Hause ist. Und dann, und jetzt pass auf, halte ich fest, und dann prüft mich. Verstehst du, das ist eigentlich eine Frechheit, Gott zu prüfen. Aber du darfst, wenn du das tust und das getan hast, kannst du Gott prüfen und prüft mich darin, spricht der Herr, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch den Segen ausgieße in Übermaß. Nicht nur ein bisschen, ein paar Tropfen des Segen soll fallen, nein, in Übermaß. Gott will dich segnen in Übermaß, dass du sagen musst, oh lieber Gott, hör auf mich zu segnen, ich verkrafte es nicht mehr. Das ist, was ich mir wünsche, dass wir vor Gott stehen und sagen, Herr, ich verkrafte es nicht mehr. Die ganzen Segnungen, was soll ich, die Obstpresse nimmt nicht mal mein Obst mehr an, weil ich habe schon so viel Obst. Ich kann nirgends von mir hin. Verstehst? Was soll ich damit machen? In Übermaß. Prüf Gott dann. Und du wirst sehen, was dabei passiert. Gott sagt, prüf mich. Wenn du dann in Schwierigkeiten bist. Und ich habe solche Situationen in meinem Leben gehabt. Ich wusste nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll. Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe dir treu gedient. Ich habe den Zehnten gegeben. Treu in meinem Leben. Es war schwer für mich, hart für mich. Aber ich habe den Zehnten gegeben. Und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Und ich muss euch ehrlich sagen, als der Teufel hat mich sehr angefochten, sehr angegriffen. Siehst es, das ist, du hast Gott gegeben und jetzt gibt er dir nichts zurück. Und dann plötzlich durch irgendeinen Umstand kam etwas, wo jemand sagt, du, ich fühle, der Herr hat mir was aufs Herz gelegt, ich soll dir das geben. Und dann ist das Wunder passiert. Und ich habe noch nie in meinem Leben betteln müssen. Ich habe nicht gesagt, Geschwister, ich brauche Geld. Nein, der Heilige Geist hat den Leuten aufs Herz gelegt, was zu tun. Und wenn du Gott den Zehnten gibst, dann gibt der Heilige Geist den Leuten aufs Herz, mach das, mach das, mach das, mach das. Und ich weiß, Gott ist treu. Aber manchmal lässt er einen zappeln. Da hängst du. Aber das ist genau das. Wir reifen unter der Gnade Gottes. Wir zappeln. Herr, verstehst? Ich habe schon Stunden in meinem Dienst gehabt, in den 40 Jahren, seitdem ich Gott diene. Ich habe auf mein Gehalt verzichtet, weil die Gemeinde nicht bezahlen konnte. Ich habe gesagt, aber ich diene trotzdem Gott. Und ich habe Gott trotzdem den Zehnten gegeben. Und sogar von meinem Minus habe ich Zehnten Gott gegeben. Verrückt. Müsste ich gar nicht. Weißt du, manche Leute fragen sich, wie soll ich den Zehnten geben? Vom Netto oder Brutto? Egal, das ist deine Herzenssache, wie du das machst. Es gibt keine Vorschrift. Weißt du, aus Freude gibst du dem Herrn. Und Gott hat mich nicht in den Stich gelassen. Bis heute ist er treu der Vater im Himmel gewesen. Und ich will die Fenster des Himmels auftun. Prüfe mich da drin. Wer Gott den Zehnten gibt, der lebt aus den himmlischen Ressourcen. Der lebt von anderen Gütern. Das kannst du nicht mit Worten beschreiben. Weißt du, plötzlich erfüllt sich dein Traum, deine Vision. Du hast Gott gegeben, dein Bestes, deine Jugend, deine Kraft, deine Zeit, deine Gesundheit. Und jetzt kommt's runter. Der Zehnte ist Dank an Gott. Weißt du, und dieser Dank drückt sich im Materiellen aus. Gott lässt es zu, dass du vielleicht wartest auf das Heil und sagst, Gott, guck mal, und schau, Jakob, der hat gesagt, wenn ich zurückkomme, gebe ich den Zehnten. Und der kam mit einem Stock über den Jabbok, aber der kam mit zwei große Heere nach Hause. Verstehst? Mit einem Koffer kam er, ging in der Fremde und ganze Armee hat er nach Hause gebracht. Söhne und Töchter, seine Frauen, der kam gesegnet nach Hause. Der Segen Gottes offenbart sich, wenn alle anderen Hilfen versagen, wenn keiner sich um einen mehr kümmert, wenn du denkst, ich habe mich verausgabt und so weiter, meine Glieder machen nicht mit und. Weißt du, gib Gott Ehre. Und das ist, wie wir Gott Ehre geben, mit dem, was wir geerntet haben. Du sollst Gott nicht damit preisen, was du nicht hast, sondern mit dem, was du hast. Und ich will die Fenster des Himmels auftun. Dann kriegst du plötzlich eine verborgene Kraft, Stehvermögen, Durchhaltevermögen. Du fängst aus der Kost Gottes zu leben, weil Gott zu dir steht und dich verpflegt dann auf übernatürliche Art und Weise. Er segnet dein Brot. Er sagt, ich will dein Brot und dein Wasser segnen. Ich würde es heute nicht glauben, wenn ich nicht einen Bruder bei mir gehabt hätte in der Gemeinde, der in Neukölln mal lebte, aber dann in der Hitlerszeit und so weiter, in der Kriegszeit, hier die Hölle durchgemacht hat und war Pastor auch, der hat mal bei uns in der Gemeinde gedient. Und weißt du, seine Frau, die ladet alle Gäste, die in der Gemeinde sind, kommen zu mir nach Hause und selbst haben sie kein Brot mehr oder nur noch einen Kantenbrot übrig. Und dann sagte ich, ich habe sowas gemacht, ich habe einfach dafür gedankt und diesen Kanten geschnitten und alles sind satt geworden und für uns blieb auch noch ein Kanten übrig. Das ist Gott. Bei Gott sind Wunder kein Problem. Gott kann uns überraschen. Wir sollen großzügig sein dem Herrn gegenüber. Dein Erfolg hängt vor dem offenen Himmel. Er nahm das Brot und dankte und brach es und gab es den Jüngern. Dein Glück, dein Segen, dein Erfolg hängt von ihm ab. Er gibt das Gedeihen. Gott ist der Geber aller guten Dinge. Gott multipliziert, Gott vermehrt. Erlaub es ihm. Lass es durch die Hände Jesu gehen. Weißt du, du sollst nicht der Gemeinde den Zehnten geben, dem Pastor den Zehnten geben oder irgendwie einem. Nein, du solltest dem Herrn den Zehnten geben. Herr, das ist für dich, zu deiner Ehre, für deine Sache. Und was die damit machen, das müssen die verantworten. Das müssen die verantworten. Aber wir geben dir. Weißt du, du kannst mannigfältige Art und Weise den Zehnten geben. Weißt du, du musst nicht rechnen. Es gab einen großen Maschinenbaufirma, weltweit bekannt, diese Firma. Und der hat angefangen, Zehnten zu geben. Und dann, Gott hat ihn noch mehr gesegnet. Dann hat er von seinem Einkommen nicht mehr den Zehnten gegeben, sondern 90% und hat den Zehnten für sich behalten. Gott hat ihn mächtig gesegnet. Wir kennen alle die Zahnpasta Colgate. Wir kennen das. Aber das ist eine Geschichte. Der Mann war arbeitslos. Und ein Wäscher, also Chemiearbeiter, irgendwo da im Ruhrgebiet oben. Der war arbeitslos in der Krise, in den 20er Jahren, in dieser Krise, Wirtschaftsdepression, hat nichts gehabt. Aber er war gläubig, junger Mann. Und er sagte, oh Gott, von meinem ersten Gehalt gebe ich den Zehnten. Und hat angefangen, den Zehnten zu geben. Als Wäscher, also Chemiearbeiter. Und was ist dann passiert? Da hat sich dann angefreundet mit einer Freundin, ein Mädchen, dessen Vater war ein Firmeninhaber einer größeren Firma. Und zusammen, wir dienen Gott und wir geben den Zehnten. Und so ist die Firma Colgate, dieser Konzern, nicht nur diese keine Firma mehr, das ist ein Konzern entstanden, aber er hat treu dem Herrn den Zehnten gegeben. Du hast keine Arbeit, aber von deinem ersten Arbeitsgehalt oder ersten Geld solltest du den Zehnten geben. Und du wirst sehen, wie Gott dich dann segnet, wie Gott dich mit Segen und Herrlichkeit überschüttet. Gib's Gott. Fang an, Gott zu dienen. Gott will dich versorgen. Leg es in die Hände Jesu. Und du wirst ein gesegnetes Leben bekommen. Ein überfließendes Leben. Ich habe euch jetzt neulich gesagt, in der Traueranzeige habe ich mal einen Satz gelesen, das hat mich imponiert. Alles verändert sich mit dem, der neben einem ist oder neben einem fehlt. Alles verändert sich. Alles verändert sich mit dem, der neben dir ist oder neben dir fehlt. Und das ist, wenn Gott neben dir fehlt, gute Nacht. Wenn Gott neben dir steht, kann die Situation noch so ungünstig sein. Es wird irgendwie günstig vom Herrn so gedreht, zum Besten gemacht. Der Heilige Geist bringt himmlische Kräfte in unser irdisches Leben hinein. Wenn Gott neben dir ist, das Fenster zum Himmel ist offen. Wenn du gesegnet bist, und ich möchte einfach dir Mut machen, fang an, dich als Gesegneter zu sehen, aber auch zu sein. Und zwar treu in kleinen Dingen. Wenn du gesegnet bist, kann dir niemand schaden, niemand kann dich zerstören, niemand kann dich aufhalten, niemand kann dich ruinieren, niemand kann dein Geld dir rauben. Der Segen, das ist das offene Fenster. Und ich halte fern den Fresser. Da brauchst du nicht so viel Chemie zum Sprühen. Ich halte fern den Fresser. Gottes Segen ist etwas Starkes, da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Ich habe in meinem Leben 3 Worte mir eingeprägt. Und diese Worte gebrauche ich, wenn ich die Treppen bei mir hochsteige oder wenn ich irgendwie so einen Kopf frei habe. Ich bin gesegnet. Ich sage immer wieder, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und das ist, was denn die Fenster des Himmels offen macht. Du wirst zum Partner Gottes, wenn du dich fühlst, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und ich sage immer wieder, jede Stufe, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Wenn ich kein Geld habe, weißt du, was ich sage? Ich bin gesegnet. Ich habe kein Geld, aber ich bin gesegnet. Egal, irgendwie werden die Mittel kommen. Ich bin krank. Was sage ich? Ich bin gesegnet. Mit was ist es vollkommen egal? Ich bin gesegnet. Der Gesegnete ist überall und alle Zeit gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich habe mir das angewöhnt. Und das ist das Geheimnis, wie Gott mir hilft bis jetzt und geholfen hat. Ich bin gesegnet. Wenn ich schwach bin und mich schwach fühle, sage ich immer wieder, Gott, ich bin gesegnet. Halleluja. Ich bin gesegnet. Wenn mir alles über den Kopf wächst und ich mir drüber hinwegsehe, ich bin gesegnet. Und du plötzlich kriege ich Ideen, Gedanken, was ich tun kann und was ich weglassen kann. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, sage ich immer, ich bin gesegnet. Lass uns zusammen diesen Satz einprägen. Ich bin gesegnet. Noch einmal. Ich bin gesegnet. Weißt du, wenn Satan dich angreift, dann nicht beten. Nein, ich bin gesegnet mit Kraft und Stärke, Mut und Kühnheit. Ja, ich bin gesegnet. Und das ärgert den Teufel, wenn der hört, dass du gesegnet bist, dann rennt er schon. Denn der will mit einem Gesegneten nichts zu tun haben. Ich bin gesegnet. Wenn die Leute mich vergessen, sage ich, ich bin gesegnet. Oh Gott, was? Mich interessiert das ganze Gesindel nicht. Ich bin gesegnet. Weißt du, wenn ich Anfechtung habe, und die habe ich auch, ich bin auch aus Fleisch und Blut, so wie du und ich, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, ich bin gesegnet in der Anfechtung. Und dann hat die Anfechtung keine Kraft, wird entschärft. Ich bin wiedergeboren und ich stehe unter dem Segen Gottes. Vergegenwärtige das in deinem Leben. Ich bin ein anderer Mensch. In meinen Adern fließt ein anderes Blut. Das Blut eines Gesegneten. Wenn Leute mich ärgern, gehe ich um die Ecke, setze mich ins Auto. Ich bin gesegnet. Nach mir, Satan. Mach, was du willst. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet mit Gottes Fürsorge. Ich glaube, wir müssen hinten noch ein Traktat haben. Ich habe dieses Gebet mal irgendwo oder dieses positive Bekenntnisse irgendwo mal aufgeschrieben. Ich bin gesegnet mit Gesundheit. Oh, da schmerzt mein Fuß und mein Rücken und meine Hüfte. Ich bin gesegnet mit Gesundheit. Da musst du gar nicht um Gesundheit bitten. Der Gesegnete ist gesegnet. Das ist Gottes Fürsorge. Ich bin gesegnet mit Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen. Da stehst du da. Und die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet mit Ideen und Visionen. Ich bin gesegnet mit der Weisheit Gottes. Ich bin gesegnet mit guten Gefühlen. Platz eigentlich. Ich bin gesegnet mit guten, positiven Gefühlen. Mit dem Geist Gottes. Ich bin gesegnet. Weißt du, wir haben alle schwache Nerven. Lass uns ehrlich sein. Und manchmal spielt der Teufel Klavier auf unseren Nerven. Aber ich sag ganz bewusst, ich bin gesegnet mit starken Nerven. Und das wären richtige Drahtseile dann nachher am Schluss, diese Nerven. Ich bin gesegnet mit starken Nerven, mit gesunder Haut. Und du hast vielleicht schwache Knochen. Sag zu Gott und sag zu der unsichtbaren Welt, sag zu den Dämonen, ich bin gesegnet mit starken Knochen. Ja. Bin gesegnet mit einem guten, gesunden Herzen. Bin gesegnet mit guter Verdauung. Mir schmeckt das Essen. Ja, ich bin gesegnet mit gutem Schlaf. Bin gesegnet mit guter Haltung. Wir sollen uns vielmehr nicht jammern und bitten und betteln und wimmern. Nein, wir sollen den Segen annehmen. Und in meiner Bibel heißt es, und der Segen wird euch übernehmen, überschwemmen, überschütten. Ich bin gesegnet, Epheser 1, Vers 13, mit allerlei himmlischen Segnungen. Mit allerlei himmlischen Segnungen. Ich bin gesegnet. So, und der Teufel muss mir alles wieder erstatten, was er mir geklaut hat. Pass auf, ich werde schon eine Rechnung dem stellen. Und wir sagen, das, alles muss zurück. Und das sogar mit Zinsen und Zinseszinsen. Einen Gesegneten kann man nichts wegnehmen. Das ist das Stärkste, was Gott einem gegeben hat. Deshalb, Segen ist die Beteiligung Gottes an meinem Leben, an meinen Lasten, an meiner Arbeit. Ich bin gesegnet mit gutem Mut. Ja, meine Pläne sind gesegnet, auch wenn sie unvollkommen sind und keiner versteht es. Aber ich bin gesegnet damit, mit diesen Geheimnissen und Ideen und mit meiner Entwicklung, was auch immer sein mag. Weißt du, werde gesegnet. Also wir möchten abschließen diesen Erntedankgottesdienst und Gott einfach dankbar sein. Und lass uns nochmals aufstehen und lass uns nochmals richtig proklamieren. Ich bin gesegnet. Nochmals.
Ich bin gesegnet.
Halleluja. Und noch einmal. Und noch einmal.
Ich bin gesegnet.
Und jetzt solltest du das glauben, was du gesagt hast, sondern es ist nur fromme Lippenbekenntnis. Du solltest zu dem stehen und das zu Herzen nehmen. Ich bin gesegnet. Halleluja. Praise God. Weißt du darfst zum Tisch des Herrn gehen und wir möchten jetzt zum Abendmahl.